PioQuest – auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PioQuest – auf der Suche nach dem Glauben. Unser Podcast, den wir jetzt schon über viele Folgen mit spannenden Themen befüllt haben. Und wenn ich wir sage, dann meint das vor allen Dingen in erster Linie meinem Gegenüber, und das ist
Elaine Rudolfi, Theologin und Seelsorgerin.
Und mein Name ist Markus Bartelt und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und der Host sozusagen.
Wunderbar, was hast du mitgebracht?
Was habe ich mitgebracht? Heute möchte ich mich mit dir gerne über eine durchaus komplexe Figur in unserem Glauben unterhalten, und das ist Paulus.
Oh, ja.
Vom Saulus zum Paulus, Paulus von Tarsus, der ja eine ganz besondere Stellung einnimmt, der ja auch im Nachhinein tatsächlich für einen großen Teil des Neuen Testamentes nicht verantwortlich ist, aber dazu beigetragen hat zumindestens. Und das mit seinen Schriften, mit seinen Briefen noch weit bevor ein Evangelium geschrieben worden ist. Also schon sehr, sehr spannend. Und das würde ich gerne mit dir heute mal ein bisschen einordnen, wie wir Paulus eigentlich sehen und wie die Kirche ihn vielleicht auch sieht über die Zeit hinweg.
Ja, bunte Geschichte, bunte Gestalt, ja.
Zuallererst, wer war Paulus eigentlich?
Paulus war ein Pharisäer, also ein in der Tora ausgebildeter Jude, der aber nicht im Griechisch, also der nicht im klassischen Palästina, nicht im klassischen Israel gelebt hat, sondern aus Tarsus kommt und griechisch sprechend war und warum auch immer das römische Bürgerrecht besaß. Also eine, so von seiner Figur her schon, ein Jude an den Grenzen sozusagen des Kerngebietes.
Und auch mit einer gewissen Macht ausgestattet.
Ja, Pharisäer sind religiöse Spezialisten. Ja, also natürlich haben sie in dem Sinne Macht, dass sie autoritativ die Heilige Schrift auslegen konnten, aber sie hatten keine Umsetzungsmacht oder Ähnliches. Und ich meine, von Beruf war Paulus Zeltmacher, also ein stinknormaler Handwerker. Ne? Also Pharisäer sein hieß nicht, ich wurde dann von der jüdischen Gemeinde unterhalten, um da im Studierstübchen zu sitzen oder okay. So. Ne? Ja, gab's auch, aber prinzipiell hatten die Leute ganz normale Berufe.
Und er hatte mit den Christen am Anfang nicht allzu viel am Hut.
Na, nicht allzu viel am Hut ist jetzt sehr dezent ausgedrückt. Er hat sie als, glaube ich, als Feinde seiner religiösen Überzeugung gesehen und hat auch alles dafür getan, dass sie aus seinem Umfeld wieder verschwinden.
Also er war aktiv an Christenverfolgung
beteiligt. Er war aktiv beteiligt, ja.
So, und
also zumindest mal als Ideengeber. Also ob er da jetzt wirklich persönlich was gemacht hat, das gibt das Neue Testament nicht her, aber ganz klar.
Er sah es also eher als Angriff auf seine Religion.
Richtig.
So, und dann kam es zu einer Reise nach Damaskus und da gab es ein besonderes Erlebnis.
Ja, also Paulus ist nicht vom Pferd gefallen, unbeschadet aller künstlerischen Darstellungen. Also es wird einfach nur beschrieben, er fiel zu Boden, weil er durch ein helles Licht geblendet war und dann hat er eine Stimme gehört. Du, Saulus, warum verfolgst du mich? Naja, und darauf hatte Paulus halt keine Antwort. Und weil er durch dieses Licht dann temporär erblindet war, hat er sich also in die nächste Stadt führen lassen müssen und trifft dort auf einen Anhänger des Weges, wie die allerersten Christen genannt wurden, den Hananias. Und von dem, also Hananias hat auch eben von Gott einen kleinen Hinweis bekommen, da kommt gleich einer, der mag euch nicht, aber kümmere dich mal um den. Und das hat er dann auch getan. Und Paulus hat sich dann eben den Glauben erklären lassen. Und das war für ihn so überzeugend, dass er sich dann hat taufen lassen. Und dann hat er seine ganze Energie, die er vorher sozusagen in die Abwehr dieser neuen Messias-Bewegung innerhalb des Judentums gesteckt hat, in die Verbreitung gesteckt.
Also eine 180-Grad-Wende.
Ja, schon. Also was das mit Saulus Paulus gemacht hat, ist gar nicht so leicht zu fassen. Aber ja, also raus aus diesem Verfolgungsmodus und rein in, ich habe das für mich akzeptiert und angenommen und es ist jetzt meins und ich verkünde das jetzt. 180 Grad würde ich nicht sagen, weil Paulus ist schon Paulus geblieben. Also es ist eine ausgeprägte Persönlichkeit gewesen. Und nur das, was ihn ausgemacht hat, also seine Energie und seine Lust am Glauben, das ist halt einfach sozusagen jetzt in eine andere Bahn gelenkt. Also im Dienste dieser Botschaft von Jesus Christus und seiner Auferstehung.
Genau. Und er lief dann quasi los, salopp gesagt, und half dabei, Gemeinden zu gründen.
Genau, also er hat natürlich die Erfahrung gemacht, dass er in den jüdischen Gemeinden, die da so in der gesamten heutigen Türkei existierten, jetzt auch nicht super angekommen ist und also auch also in den frühen christlichen Gemeinden, weil die wussten natürlich alle. Und dann hat er eben angefangen, neue Gemeinden zu gründen. Und hat das auch erstmal ein paar Jahre lang gemacht, bevor er dann nach Jerusalem gefahren ist und gegangen ist, um mal so mit der Kerntruppe zu reden. Also mit Petrus und den anderen Jüngern, die da in Jerusalem, plus minus in Jerusalem saßen. Um zu sagen, so, hallo, ich bin der da und guck mal, ich habe hier schon gegründet und da schon gegründet.
So, und wie ist er da aufgenommen worden? Weil er ist ja eigentlich, auch hier wieder salopp gesagt, ein, ja, aus zweiter Hand. Also gerade wenn er auf Petrus und die anderen Apostel getroffen ist.
Ja, dann, also das war also ja die, nicht ganz spannungsfrei.
Die kannten ja Jesus noch aus eigener Erfahrung.
Genau.
Und Paulus war ja jemand, der ihn nicht mehr persönlich kannte.
Richtig.
Aber eine unglaubliche Aktivität an den Tag gelegt hat.
Genau.
Und ich vermute mal, da gab es so ein paar, ja, gab es da vielleicht so ein bisschen, wir wissen aber besser als du, was er gesagt hat und was er gemeint hat. Also.
Naja, das war es, glaube ich, gar nicht mal so, sondern der große Streitpunkt war ja sozusagen zwischen diesem Element des Paulus, der sich eben nicht nur an Juden und Jüdinnen gewendet hat, sondern auch an das, was man mit dem Schlagwort Heiden, also einfach mit Nichtjuden und Nichtjüdinnen bezeichnet. Und der Kerngruppe der Jesus-Nachfolger, die also Jesus selbst kennengelernt haben, die das als innerjüdische Reformbewegung in ihren Anfängen gesehen haben. Also der Streitpunkt war, für wen ist denn diese Botschaft Jesu gedacht? Ist das innerjüdisch eine Botschaft, er ist der Messias und das Judentum kommt in ihm, also in Jesus Christus, zur Vollendung und das ist den jüdischen Gemeinden zu verkünden? Oder ist es wirklich eine Botschaft, die nicht nur dem Judentum gilt, sondern allen Völkern? Und Paulus steht ebenso ganz exemplarisch, also er war nicht der Einzige, aber Paulus steht halt in der ganz frühen Phase des Christentums exemplarisch dafür, dass das kein Thema ist, also dass Jesus Christus kein Thema ist, dass das auf das Judentum beschränkt bleiben sollte, sondern dass das wirklich alle geht und dass man zu dieser damals noch jüdischen Reformbewegung stoßen kann, auch wenn man kein Jude ist. Also die Frage war wirklich, die große Diskussionsfrage war nicht, du weißt das besser, du weißt das weniger gut, sondern die Diskussionsfrage war, wer darf zu dieser Jesusbewegung dazu stoßen?
Deswegen hat er oft auch den Beinamen Apostel der Völker.
Genau, richtig. Ne? Also weil er ist schon so wirklich der Erste, der diesen raus Impetus so ganz massiv hatte. Ne? Also Europa verdankt ihm ja auch die erste Gemeinde in Philippi, also auf dem europäischen Kontinent, also raus aus Kleinasien.
Und er war der Erste, der geschrieben hat. Seinen
genau,
Briefen also, hat er ja ganz,
richtig.
Man würde heute im Management-Sprech sagen, er war operativ tätig.
Ja, eindeutig. genau, ne? Also die ältesten Texte des Neuen Testamentes, die wir haben, sind paulinische Briefe. Also die fangen so
knapp ein Viertel ausmachen des Neuen Testamentes.
Ungefähr. Also wer schreibt, der bleibt. ganz klar. Also die anderen Textgattungen, die wir haben, also vornehmlich Evangelien, die sind später.
Das heißt aber auch, wir sprachen ja neulich mal über die Apokryphen und den Kanon. Ja. Das heißt, in späterer Zeit muss man die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, nicht nur die Evangelien sind jetzt wichtig für das Neue Testament, sondern genau. Tatsächlich auch die Briefe des Paulus.
Ja, und andere Briefe. Ne?
Und andere Briefe, aber ganz wesentlich. Das heißt, er ist dann im Nachhinein doch als sehr, sehr wichtig anerkannt worden.
Ja, ja. Also ich glaube, er ist auch relativ früh. Also es wird unter dem Schlagwort Apostelkonzil verhackstückt. Also eben diese Begegnung zwischen Paulus und der Gruppe um Petrus. Er war schon früh wichtig, weil das eine enorm wichtige Frage war, wohin geht diese Bewegung um den Messias Jesus? Und das hat ja ganz schnell Fuß gefasst, dass eine attraktive religiöse Botschaft nicht nur für Jüdinnen und Juden ist.
Aber er musste in seinen Briefen auch immer wieder darauf achten, dass der Glaube reingehalten wird. Also man hat ja so manchmal das Gefühl, ja, dass da Gemeinden gegründet wurden und die fanden das auch alles ganz super. Und kaum war Paulus weg, haben sie angefangen zu sagen, na ja, aber das Sonnenfest fanden wir eigentlich ganz schön, das würden wir gerne beibehalten. Und die Ideengott fanden wir jetzt auch nicht ganz schlecht in unserem griechischen Göttertum. Vielleicht können wir die ja doch wieder ein bisschen auch opfern, so nebenbei. Und Paulus war ja immer hinterher zu sagen, nee, Freunde, lass das mal bitte bleiben.
Ja, man schreibt so einen Brief ja nicht mal so eben nebenbei. Also das ist ja jetzt nicht, wo wir hier in Berlin, weiß ich was, irgendwie was der Pinnagel einschmeißen und am nächsten Tag ist es da, sondern das Schreibmaterial ist kostbar, man muss für den Transport sorgen. Das heißt, so richtig die Mühe machen, sich hinzusetzen und da was zu verfassen, das tue ich nicht, wenn alles glatt läuft. Dann schicke ich maximal, weiß ich was, einen, meinen Barnabas oder meine Phoebe hin und sage, wunderbar, liebe Grüße von Paulus. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, so Leute, hier, da, das ist der Kernbestand unseres Glaubens und mit dem zackert ihr besser mal nicht rum und den Magier, das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Das macht man ja nur, wenn es irgendwo krisenhaft ist. Das heißt, ich glaube einfach, wir sehen einen Ausschnitt der Existenz der frühen Gemeinden, ja, und nicht die gesamte Existenz. Also ich glaube, da ist auch sehr viel mehr einfach fruchtbar gelaufen. Aber wenn Dinge gut laufen, muss man auch nicht intervenieren. Das heißt, diese Briefe sind ja alle Interventionen in Fällen, wo es nicht so gut läuft. Also ich glaube jetzt nicht, dass in der Sekunde, wo Paulus weg war, der Zoff in den Gründungen losging. Dafür hat er auch viel zu viele gute Leute vor Ort gehabt. Ja, also wenn man sich mal so diese Briefanfänge anguckt, dann schreibt er ja immer ganz viele Leute an und das sind alles kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, die er da gehabt hat. Ne?
Ja, aber denen er die Richtung doch immer wieder vorgeben musste.
Wo er unterstützend dann eingegriffen hat, wenn das Signal kam, hier läuft's gerade aus dem Ruder oder so. Ne? Also ja, Paulus klingt manchmal sehr direktiv, aber ich meine, er hat viele Gemeinden gegründet und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja wie so ein, wenn du sagst, operatives Geschäft, wie so ein Chef, der erstmal guckt, lass es laufen, aber wenn es dann gar nicht geht, dann muss man halt mal so, tack, jetzt bin ich mal dran und sag euch nochmal was. Ne?
War Paulus denn auch der Impulsgeber für die Verschriftlichung der wörtlichen Weitergabe bislang? Also war erjenige, der dann auch sagte, vielleicht sollten wir mal schriftlich festhalten in den Evangelien, was Jesus gelehrt hat?
Nein, das sind völlig andere Autorengruppen. Das wäre auch komisch, wenn das von Paulus käme, weil Paulus hat am Leben Jesu nicht so wirklich Interesse. Also er hat an der Auferstehung und an das, was sozusagen Auferstehung in Bewegung setzt, Interesse. Aber an dem Ganzen davor hat Paulus inklusive Kreuz herzlich wenig Interesse. Ich glaube, das hat einfach mit seiner eigenen Christuserfahrung zu tun. Er hat den Auferstandenen erfahren, während für die Verfassergruppen rund um die Evangelien oder die Traditionsgruppen, also die mündlichen Traditionsgruppen, aus denen dann später die Evangelien geworden sind, das sind ja eigentlich alle, kommen aus Kontexten mit Personen, die Jesus Christus selbst erlebt haben. Also da sind die Interessenlagen einfach ganz anders.
Ja. Ist denn im heutigen Verständnis von Glaube und Kirche wichtig, da er vielleicht konzeptionell uns auch weitergebracht hat? Also in dem Verständnis sich zu öffnen und zu sagen, nicht nur eine Reform des Judentums, sondern für alle Heiden genauso von Interesse?
Welche
Auswirkung hat das dann gehabt in der Folge bis zum heutigen Tage, sage ich mal?
Einen Schritt zurück. Also in den Evangelien selbst findet man ja immer schon mal Erzählungen und Stellen, die von einem Ring berichten. Für wen ist Jesus Christus da? Also Gleichnis von der syrophönizischen Frau oder so, die ein krankes Mädchen hat und wo er erstmal sagt, nee, ich bin aber nur zum Volk Israel gesandt und diese Frau ist aber so zäh und sagt, ja, selbst wenn das ist, aber so die Abfälle kriegen die anderen trotzdem. Also man sieht schon in den Evangelien einen Ring drum, für wen ist diese Botschaft da und zu wem ist man sozusagen gesandt. Und Paulus hat das ja quasi ins Tun gebracht und war ja, weil er eben eine hoch ausgebildete Persönlichkeit war, auch eben interessiert daran, einen Glauben, der aus einer hebräischen Denk- und Lebensweise entstanden ist, auch in einem neuen kulturellen Kontext sprachfähig zu machen und zu verbalisieren. Das hat nicht immer geklappt und an manchen dieser Versuche laborieren wir heute noch herum, aber insgesamt, es gibt da so eine Szene, die Paulus gar nicht selbst schildert, sondern die in Apostelgeschichte geschildert wird, wo er also auf dem Areopag in Athen steht und da gibt's ganz viele Götteraltäre und er versucht da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und nimmt sich als Aufhänger einen Altar, auf dem steht dem unbekannten Gott. Und da sagt er, ja, aber mir ist dieser Gott nicht unbekannt, sondern ich kenne ihn, das ist der Vater Jesu Christi und Jesus Christus selbst. Dieser Impetus in der Zielkultur, sage ich jetzt mal, also dahin, wo ich meine Botschaft bringen will, mir einen Anknüpfungspunkt zu suchen, das hat die Kirchengeschichte ganz stark bestimmt. Also auch immer wieder mit großen Wellen und auf und ab. Also das heutige Wort dafür, Fachwort dafür ist Inkulturation und wir haben sozusagen mit jeder neuen Welle der Inkulturation haben wir es als Kirche damit zu diskutieren, wie weit darf das gehen? Was ist der Kern unserer Botschaft, den ich nicht in drei Anführungszeichen anpassen kann und darf? Und was ist sozusagen die Peripherie darum, die ich sehr wohl an die Zielkultur, in die ich mich hinein begeben möchte mit der Botschaft, anpassen darf?
Und das ist, glaube ich, dann der springende Punkt im Unterschied, weil wir sprachen, wie gesagt, bei den Apokryphen kurz darüber. Wir haben ja solche Jesus-Erscheinungen durchaus häufiger gehabt, also bei den Mormonen zum Beispiel, die ja dann auch gesagt haben, wir entwickeln das weiter und mir ist Jesus erschienen, hat gesagt, du sollst das und das tun, ja. Deren Schriften ja nicht in den Kanon aufgenommen worden sind.
Bei den Mormonen war das, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, gar nicht mal Jesus, sondern dieser Engel Moroni. Also nur so nebenbei, ich glaube, das war gar nicht Jesus. Aber ja, es gibt immer wieder Offenbarungen, also Menschen, die sagen, ich habe Jesus Christus gehört, gesehen, erfahren und er hat mir dies und jenes gesagt. Und Kirche ist da relativ nüchtern mit solchen Sachen über die ganze Kirchengeschichte hinweg und sagt immer, wenn in dieser Botschaft nichts drin ist, was dem christlichen Glauben, wie wir ihn als Kirche, als Gesamtpaket sozusagen formulieren und leben, wenn dem nichts entgegensteht, dann ist das super fein. Es bindet aber immer nur die Person, die meint, diese Erfahrung gemacht zu haben oder die diese Erfahrung gemacht hat. Und das ist, glaube ich, eine weise Entscheidung, weil wir gehen ja alle davon aus, als Glaubende, dass wir mit Jesus Christus in Kontakt treten können und dass er uns auch etwas zu unserem Leben und zu unserer Gottesbeziehung sagen will oder uns da weiterhelfen will. Ne? Aber binden tut es immer nur die Person, die diese Gotteserfahrung oder die diese Christuserfahrung macht.
Letzte Frage. Ist Paulus der 13. Apostel, wie er häufig genannt wird? Also wir haben ja auch mit Peter und Paul ein großes Fest.
Nicht so einfach, aus dem einfachen Grunde, weil die unterschiedlichen biblischen Autoren unterschiedliche Vorstellung von Apostel haben. Der Verfasser des lukanischen Doppelwerks, also Lukas Evangelium und Apostelgeschichte, hat zum Beispiel den Apostelbegriff, dass Apostel nur sein kann, wer Jesus Christus noch persönlich kennengelernt hat. So, da fällt Paulus natürlich komplett raus, aber es gibt ganz viele andere Apostelbegriffe. Also Paulus selbst nennt sich Apostel Jesu Christi, hat also einen Begriff, der von dem Ursprung des Wortes her, nämlich als der Mensch, der mit einer Botschaft auf den Weg gesandt ist, herkommt. Und er nennt auch andere Apostel. Im Übrigen nicht nur Männer, sondern auch Frauen, also die Junia zum Beispiel mit ihrem Andronikus, sind Geachtete unter den Aposteln. Und in der Kirchengeschichte haben wir dann auch so etwas, also die frühen Kirchenväter haben Maria Magdalena zum Beispiel als Apostolin der Apostel bezeichnet, weil sie die erste ist, die den Aposteln die Botschaft von der Auferstehung bringt. Es gibt nicht den einen Apostelbegriff und deswegen kann man gerne sagen, ja, Paulus ist der 13. Apostel. Man kann aber auch mit guten Gründen sagen, nee, es gab jetzt erstmal nur die Jesus zu seinen Lebzeiten kennengelernt hat. Und die Apostel muss man auch nochmal von diesem sogenannten Zwölferkreis unterscheiden. Das ist nicht deckungsgleich. Aber das ist ein eigenes Thema.
Sehr schön. Nehmen wir auf fürs nächste Mal.
Jo.
Elaine, vielen Dank. Du hast die komplexe Persönlichkeit von Paulus und auch mit dem, was er getan hat im operativen Management.
Ja, ein liebenswerter Choleriker.
Ja, wunderbar uns dargestellt. Vielen Dank dafür.
Ja, danke dir.
Wir hören uns wieder in 14 Tagen und dann haben wir wieder ein spannendes Thema.
Okay, ich bin total gespannt. Du verrätst es noch nicht, oder? Nee, okay.
Ich behalte es noch für mich.
Alles klar, ich sehe es deinem Gesicht an, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können. Aber ich lasse mich überraschen. Super, ich bin gespannt.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben.